Doch alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dritter Advent. Ich predige heute über Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Wenn ihr die Bibel dabei habt, nehmt sie gerne hervor, lest mit mir mit. Matthäus 2, ab Vers 1. Da steht: Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes, und er forschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich, und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Nehme an, dass die meisten von uns diese Geschichte kennen. Ich glaube sogar, dass die meisten in der Schweiz die Geschichte ein bisschen kennen. Jedenfalls wissen wir, 6. Januar, da ist der Dreikönigstag. Wir kennen die Geschichte, aber wenn wir sie jetzt gemeinsam betrachten, werden wir vielleicht feststellen, dass wir sie doch nicht so richtig gekannt haben. Ich möchte mit euch einsteigen, Vers 1, was steht da? Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Zack, Jesus war geboren, Punkt. Keine Hirten, keine Engel bei Matthäus. Einfach geboren. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Plötzlich kommen da Weise. Wahrscheinlich ist seit der Geburt von Jesus schon ein bisschen Zeit vergangen, vielleicht 4 Monate, vielleicht 2 Jahre. Jedenfalls wird Jesus hier nicht mehr Säugling genannt. Es erscheint 9-mal in Kapitel 2 das Wort Paidon für Kind oder Kindlein. Ich weiß ja nicht, wie lange nach der Geburt das war, aber jedenfalls wohnen Maria und Josef nicht mehr im Stall. Sie wohnen in einem Haus, Vers 11 steht das. Aus irgendeinem Grund sind Maria und Josef nicht mehr zurück nach Nazareth gegangen. Sie blieben in Bethlehem, haben sich wohl ein Haus gemietet. Ich weiß nicht, wie ihr bisher so gedacht habt, so. Meine Vorstellung früher war so: Da kommen die Hirten in den Stall und dann kommen die Könige und dann sagen Hirten und Könige, ja. Hirt und Weise, guten Tag, hi, schön, von wo bist du? Nein, die haben sich nie getroffen, die Hirten und die Weisen. Sind Monate vergangen. Und jetzt erscheinen hier Weise. Ich weiß nicht, wie es bei euch übersetzt ist in der Bibel. Bei mir, Luther, nennt sie Weise. Wörtlich steht da das Wort Magoi. Magoi, kennen wir ein bisschen dieses Wort, oder? Hat sich eingedeutscht als Magier. Was waren das für Männer? Mal geschaut, gibt es noch irgendwo in der Bibel eine Stelle, wo die auch erscheinen, diese Magoi? Im Alten Testament, bei Daniel. Dort wird Daniel sogar der Höchste der Magoi genannt. Waren das Magier? Einmal erscheint das Wort noch in Apostelgeschichte 13, also zweimal, Vers 6 und Vers 8, für den Elimas. Dort steht der Zauberer, der Magi, der Magos, weiß nicht, wie es genau steht, Elimas. Waren das also Zauberer? Waren es Astrologen oder Astronomen? Ich habe gedacht, ich bleibe heute mal beim Wort Sterndeuter. Das ist sehr neutral. Weil ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht, was das für Männer waren. Waren es Könige? Nein. Also da steht nichts von Könige. Nirgends. Es waren irgendwelche Sterndeuter. Woher kamen die? Vermutlich aus Babylon. Man weiß das auch nicht so genau. Aus dem Morgenland kommen sie. Wenn sie von Babylon herkamen, dann hatten sie vielleicht so etwa 4 Monate Reisezeit. Jedenfalls Esra 7, Vers 9 heißt es, Esra ging von Babylon nach Jerusalem und es dauerte 4 Monate bei ihm. Doch eine Strecke so. Und jetzt sind die plötzlich in Jerusalem und jetzt sagen die zum König, wo ist der König? Wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland. Was für ein Stern? Was ist das? Manche Ausleger sagen, ja, das war ein Komet. Andere sagen, das war eine ganz besondere Planetenkonstellation. Man kann das ganz genau berechnen. Irgendwie so und so, da ging Saturn und Jupiter und so. Oder vielleicht war es eine Supernova. Ich muss sagen, mich überzeugen die Vorschläge alle nicht. Denn wenn sich die Erde dreht, dann drehen sich all diese Dinge ja mit für uns. Also was war es? Ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ein Wunder, ja. Ich weiß es nicht. Interessant ist aber, es steht hier nur, dass dieser Stern ihnen erschienen ist im Morgenland und es steht nichts davon, dass dieser Stern ihnen voranging bis nach Jerusalem. Also so, in meinem Verständnis bis etwa vorgestern, war so ganz klar, da sind die Weisen, die haben diesen Stern und dann laufen die dem Stern nach. Das ist der Stern. Und dann wartet der Stern so oberhalb von Jerusalem und klar, man geht in den Palast zum König. Und dann, aber es steht nichts davon, von dem. Es steht nur, sie sahen den Stern und dann gingen sie nach Jerusalem. Punkt. Keine Ahnung warum. Und dann erst in Vers 9 sehen sie den Stern wieder. Und er ging vor ihnen her, jetzt wird es schräg. Aber es steht da Vers 10, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, wörtlich. Sie freuten sich mit einer mega heftigen Freude. Steht das Wort megalä, heftig, Freude. Oh. Also irgendwie dachte ich, oh, jetzt sehen wir den Stern wieder. Und dann geht der Stern voran, von Jerusalem nach Bethlehem, etwa 8 Kilometer. Vielleicht Reisezeit 1,5 bis 2 Stunden. Da sehen Sie den Stern. Und dann wartet der Stern genau über einem Haus. Keine Ahnung, wie das geht. Das, oh, das Stern so, genau über dem Haus. Ja, also ich muss sagen, ich verstehe das nicht, wie das genau geht. Matthäus 2 gehört so zu den Abschnitten in der Bibel, da habe ich viele Fragezeichen. Wer waren diese Magoi? Warum hatten die gewisse Erkenntnis? Was war das für ein Stern? Und warum sind sie sich so sicher, dass ein Kindlein der neue König ist? So viele Fragen. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen heute Morgen, ich habe keine letzten Antworten. Manche haben die, ich habe sie nicht. Aber ich habe mich mal entschieden, dass ich ein Mensch bin und Gott ist Gott. Habe ich mal entschieden, dass ich mich unter Gottes Wort stelle? Und ich bin überzeugt, ich weiß nur so viel oder maximal so viel, wie Gott mir mitteilt. Theologen nennen das, wir können nur so viel von Gott wissen, wie er uns offenbart. Und aus irgendeinem Grund hat Gott sich entschieden, mir nicht mitzuteilen, wer diese Magoi waren. Also mir nicht. Und er hat mir hat sich irgendwie entschieden, mir auch nicht zu erklären, wie das mit dem Stern genau funktioniert hat. Das würde mich schon sehr interessieren. Aber er hat es nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Jetzt könnten wir natürlich die restliche Zeit der Predigt darüber spekulieren, wie das genau ging. Ich könnte euch noch manch eine Theorie vorstellen. Darin sind wir ja super als Menschen. Vor allem auch als Christen. Wir spekulieren gerne über die Dinge, die wir nicht so genau wissen. Ein ganz berühmter Pastor aus dem deutschsprachigen Raum, vielleicht so der Pastor der größten deutschsprachigen Gemeinde, hat kürzlich in einer Predigt den Zuhörern erklärt, wie das in deutschsprachigen Kirchen in den Kleingruppen so abläuft. Und zwar ist es so, wenn man eine Kleingruppenzeit hat, da liest man gemeinsam in der Bibel, dann tauscht man darüber aus und irgendwann einmal sagt irgendjemand: Aber was ich hier nicht verstehe ist. Und dann spricht man den ganzen Abend darüber, was der nicht versteht, bis niemand mehr etwas versteht. Und am Schluss sagt man: Danke, Jesus, für diesen Abend, er war total schlecht. Was passiert, wenn wir uns im Leben mit dem aufhalten, was wir nicht verstehen? Ich verstehe das nicht. Gott, ich verstehe nicht, warum du in meinem Leben das so geführt hast. Ich kann nicht verstehen, warum Gott so etwas sagt oder so etwas tut. Was passiert, wenn wir so leben? Wir werden wie gestoppt im Glauben. Wir beschäftigen uns nur noch mit dem, was wir nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Puzzles macht. Puzzles, also ich nicht. Ist nicht so mein Hobby. Also mit kleinen Kindern, ja, 20er Puzzle und 30er, ah, super. Im Neujahrslager gibt es Leute, die lieben Puzzles, unglaublich. Die nehmen so 2000er und 3000er Puzzles mit und die ganze Woche sind die dort dran. Eines Abends bin ich auch mal dazugesessen, habe so ein Puzzleteil genommen. War ganz blau, es war überhaupt alles blau, Himmel. Ich habe geschaut, wo passt das hin. Ich musste sagen, es passte nirgends hin. Was habe ich gemacht? Ich habe das ganze Puzzle genommen und weggeschmissen, weil mein Teil hat nirgends hingepasst. Natürlich nicht, nein. Was machen wir, wenn ein Puzzleteil nicht passt? Wir legen es zur Seite und warten, bis es passt. Was machen wir mit Dingen, die wir nicht verstehen? Wir legen es zur Seite und warten, bis es passt. Bitte versteht mich richtig. Wir dürfen Gott jede Frage stellen. Jede. Gott, warum? Ich verstehe das nicht und das und so. Und wie kannst du nur? Und manchmal bekommen wir sogar eine Antwort in dieser Zeit. Ich habe auch schon gemerkt, dass ich dann die Antwort hatte, war die Frage gar nicht mehr so wichtig. Manchmal bekommen wir keine Antwort, erst in der Ewigkeit. Ich glaube, Gott wird uns jede Frage beantworten. Was machen wir, bis wir die Antwort haben? Wir konzentrieren uns auf das, was wir verstehen. Martin Luther hat mal gesagt, wenn er die Bibel liest und etwas nicht versteht, dann zieht er den Hut und geht weiter. So lese ich die Bibel. Ah, ich verstehe das nicht. Weiterlesen. Wisst ihr, auch 5 Jahre Theologiestudium haben mir nicht jede Frage beantwortet in der Bibel. So unter uns gesagt, hatte ich nachher mehr Fragen als vorher. Einfach andere. Was kommt heute noch vor, ebenso wie da? Was ist das? Ich verstehe das nicht. Dann lese ich weiter. Mark Twain hat mal gesagt, mich beunruhigen in der Bibel nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Mir geht es oft so. Ich möchte uns ermutigen, nicht bei dem stehen zu bleiben, was wir nicht verstehen, sondern das, was wir verstehen. Ich glaube nämlich, dass jedes Kind diese Geschichte verstehen kann. Ich glaube, wenn wir diese Geschichte einem Kind erzählen und sagen, was meinst du, was will Gott dir damit sagen? Das versteht man. Ganz einfach. Gott will, dass wir uns aufmachen und Jesus als König anbeten. Ganz einfach. Ihm die Ehre geben. Aber wisst ihr, genau das wollen wir doch nicht verstehen. Ich glaube, wir wollen uns lieber mit dem Stern beschäftigen und sagen, ich verstehe das nicht, dass wir den König nicht anbeten müssen. Kommt gar noch dazu. Lesen wir Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Wir müssen dazu beachten, dass König Herodes selbst für damalige Verhältnisse ein außerordentlich gewalttätiger und blutrünstiger Herrscher war. Kurz vor Jesu Geburt ließ er seine Söhne Alexander und Aristobul hinrichten, weil er um seinen Thron fürchtete. Hat sogar einzelne seiner Frauen getötet, die mächtig wurden. Er hatte solche Angst, Macht zu verlieren. Und deshalb erschreckt ganz Jerusalem, die wissen, oh nein, es gibt wieder ein Blutbad. Und tatsächlich, Vers 16, Herodes wurde sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten. Und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren. Manche nehmen an, dass Jesus deshalb vielleicht schon zweijährig gewesen ist hier. Alle Kinder, eine Schätzung geht von 20 bis 30 Kleinkinder aus, die Herodes hier getötet hat. Ich bin selbst Vater von Kindern bis 2. Stell mir das so vor, dieses Leid. Vielleicht kommt da die Frage auf, wie kann ein Mensch nur so böse sein? Vielleicht hattet ihr diese Frage auch schon. Wie kann ein Mensch nur so böse sein? Jüngere Geschichte. Wie kann ein Mensch nur... Oh. Was passiert, wenn wir uns so die Frage stellen? Wir erheben uns innerlich, moralisch über die Person. Denken, ah, so wie der, das wäre ich nie. Zum Glück bin ich nicht so böse wie der. Wie kann ein Mensch nur so böse sein? Wenn wir so denken, gehen wir aber an der Botschaft der Bibel vorbei. Die Botschaft der Bibel ist, dass in jedem Menschenherzen das vollste Potenzial zu jeder Sünde schlummert. Ich sage nicht, dass wir maximal bös leben, überhaupt nicht. Was ist in unserem Herz drin? Im Grunde genommen ist in jedem Herzen von uns so wie ein kleiner König Herodes. Sagt, und ich will König sein. Oder da kommt plötzlich ein anderer König, der sagt, ich beanspruche deine Königsherrschaft, ich will auf deinem Thron sitzen. Und ich sage, nein, ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben. Ich bin mein eigener König. Auf meinem Lebensthron hat nur jemand Platz, oder? Ist klar. Das bin ich. Oder da kommen plötzlich die Christen und sagen, Gott will dein König sein. Und sagen, nein, sicher nicht, ich bin mein eigener König. Und jetzt sind wir da, merken, eigentlich möchte ich mein eigener König sein. Aber wisst ihr, unsere Gesellschaft, die lehrt uns von Geburt an, diesen Impuls ganz fest zu unterdrücken. Also es hat den Impuls, ich will, dass mir niemand etwas vorschreibt. Den unterdrücken wir, weil in unserer Gesellschaft muss man kooperativ sein oder gelten. Man muss teamfähig sein, freundlich. Und deshalb unterdrücken wir den Impuls, aber tief drin ist so, ah, ich will mein eigener König sein. Die Bibel macht das sehr deutlich in Römer 3, Vers 10 und 11. Da steht, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner verständig. Da ist keiner, der Gott sucht. Das höre, denke ich, das ist eine maßlose Übertreibung der Bibel. Das stimmt doch nicht. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Gut, ganz vollkommen ist niemand, auch ich nicht. Aber dann sagt die Bibel, da ist keiner verständig. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der mir gesagt hat, ich habe zu wenig Verstand. Meine Verstand und Vernunft sind am gerechtesten verteilt in der Welt, oder? Jeder hat das Gefühl, dass er genug hat. genügend Verstand, genügend Vernunft. Und jetzt sagt die Bibel, da ist keiner verständig. Da ist keiner, der Gott sucht. Aber das stimmt jetzt definitiv nicht. Doch so viele Menschen, die suchen Gott. Ich glaube, wir müssen da differenzieren, ob jemand ein Gottsucher oder ein Goldsucher ist. Kennt ihr den Unterschied? Ein Gottsucher sucht Gott. Ein Goldsucher sucht die Segnungen Gottes. Ich erlebe das oft bei meinen Kindern. Da sagen sie, Papi, Papi, kommst du bitte ganz fest? Und dann komme ich und dann denke ich, ja, sie wollen mich. Sag ich, kannst du bitte oben runtergehen? Gebe ich es aber und das brauchen die den Vater nicht mehr. Oder? Ich glaube, manchmal geht es uns als Gläubige, als Menschen genauso. Gott, wir brauchen dich, bis wir sei und jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Ich glaube, viele Menschen sehen auf den ersten Blick aus, als würden sie Gott suchen, sind aber in Wirklichkeit nur auf der Suche nach seinen Segnungen. Der Beweis für meine Behauptung liegt in ganz vielen Menschen, die sobald ihr Leben nicht so verläuft, wie sie sich's vorgestellt haben, drehen sie Gott den Rücken zu. Vielleicht erhört Gott das Gebet mal nicht. Vielleicht hat er mich nicht geheilt. Vielleicht habe ich die Arbeitsstelle nicht bekommen. Vielleicht, ich habe so fest dafür gebetet, dass die Beziehung in die Ehe führt und sie ist zerbrochen. Also einen solchen Gott brauche ich nicht. Wenn es nicht so läuft, wie ich will, dann kehre ich ihm den Rücken zu. Vielleicht hat Gott auch in deinem Leben ganz Schweres zugelassen. Vielleicht hast du die Arbeitsstelle verloren. Vielleicht wurdest du schwer krank oder jemand ganz Liebes ist gestorben. Gott, wenn du so etwas in meinem Leben zulässt, so einen Gott brauche ich nicht. Wer so denkt, entpuppt sich in Wirklichkeit als Goldsucher, aber nicht als Gottsucher. Und jetzt sage ich etwas ganz Heftiges. Ich glaube, dass jeder Mensch von Geburt an nicht Gott sucht. Erst wenn Gott irgendwie unser Herz beginnt zu verändern, beginnen wir Gott wirklich zu suchen. Und ich bin Gott unglaublich dankbar dafür, dass er mein Herz irgendwann mal so verändert hat, dass ich auf der Suche war nach ihm. Und darüber staune ich. Wisst ihr, ich staune aber auch darüber, wie oft in meinem Herz immer noch der kleine König Herodes ist. Ich staune darüber, wie oft ich sage, und ich will trotzdem immer noch König sein. Ich will selbst entscheiden. Ich regiere in meinem Leben. Ich staune, wie oft ich in Wirklichkeit gar nicht Gott suche, sondern nur sein Gold, seine Segnungen wie Freude, Friede, Liebe, Vergebung. Ich staune auch, wie oft ich mehr an einen Gott glaube, den ich mir vorstelle, als an den richtigen Gott. Möchte ich ganz herausfordernd fragen, glaubst du an den wahren Gott, wie er sich dir offenbart hat, oder glaubst du an den Gott, wie du dir ihn vorstellst? Gott hat sich uns offenbart als ein Gott der Liebe, wunderbar, der aber auch heilig, heilig, heilig ist. Der Menschen, die seine Heiligkeit missachteten, auf der Stelle getötet hat. Glaubst du an diesen Gott? Ein Gott, der sagt, ich werde dem Schuldigen nie Recht geben. Ich werde ihn bestrafen. Glaubst du an diesen Gott? Oder nur an den Gott, den du dir vorstellst? Interessant ist, was nun Herodes macht. Er lässt zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten. Die kennen die Bibel auswendig. Also das Alte Testament. Die wissen ganz genau, klar, der Messias, der wird in Bethlehem geboren werden. Das steht ja in Micha 5, Vers 1. Diese Schriftgelehrten hatten unglaubliches Wissen. Aber sie glaubten nicht. Denn hätten sie es geglaubt, wären sie doch gerade nach Bethlehem gegangen. Ja klar, in Bethlehem, aber sie glaubten es nicht. Und wir sehen hier, man kann ganz viel wissen über Gott, und doch nicht glauben. Man kann die Bibel fast auswendig kennen und doch nicht glauben. Was sagt Jesus über diejenigen, die sein Wort kennen, aber nicht tun? Kürzlich sagte Ben zu Zoe: Zoe, du bist ein Dummkopf. Sagt Zoe: Nein, ich bin kein Dummkopf. Der, der sein Haus auf Sand baut, ist ein Dummkopf. Aber gerade Adonia-CD gehört so. Dort sagt der Erzähler so, Matthäus 7, Jesus sagt: Derjenige, der das Haus aufs, derjenige, der das Wort hört, aber nicht tut, ist wie jemand, der ein Haus auf Sand baut. Matthäus 7, 26. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig, wörtlich töricht, also leer im Kopf, wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Ich könnte also sagen, die Schriftgelehrten sind dumm. Sie kennen Gottes Wort und tun es nicht. Das ist dumm. Im Gegensatz dazu zeigen sich die Sterndeuter als Menschen, die eigentlich gar nicht so viel wissen. Sie kannten anscheinend die Bibel nicht, sonst wären sie in Bethlehem gelandet. Weiß nicht, welche Quellen sie hatten, vielleicht aus dem Buch Daniel etwas noch, Babylon. Keine Ahnung. Aber das Wenige, das sie wussten, haben sie umgesetzt. Deshalb gingen sie hin, fielen auf die Knie und beteten Jesus an. Schaut, lieber wir wissen wenig und tun es, als wir wissen viel und tun es nicht. Es gibt Gläubige, die kennen die ganze Bibel, aber ihr Leben stinkt zum Himmel. Und es gibt Gläubige, die wissen nur ganz wenig, vielleicht weil sie erst gerade zum Glauben gekommen sind. Und sie tun es. Kürzlich fragte mich jemand: Matthias, warum leben so viele Christen so, obwohl doch die Bibel so klar sagt? War ein junger Mann, nicht christlich aufgewachsen, kam erst vor ein paar Jahren zum Glauben, ist eher von bescheidener Bildung, Schule und so, aber er liest die Bibel und er will kompromisslos tun, was Jesus von ihm möchte. Und ich musste ihm recht geben. Lieber wir wissen wenig und tun es, als wir wissen viel und tun es nicht. So gehen also die Sterndeuter gemäß ihrer Erkenntnis oder gemäß ihrem Glauben in das Haus, finden das Kindlein, fallen auf die Knie und beten es an. Was bedeutet Anbetung? Anbetung bedeutet, jemandem oder irgendetwas den allerhöchsten Wert zusprechen. Und zwar von ganzem Herzen und damit zum Ausdruck zu bringen: Du bist das Wertvollste für mich. Sag's nochmal. Anbetung bedeutet, irgendetwas oder irgendjemandem den allergrößten Wert zusprechen. Zu sagen: Du bist das Wertvollste für mich. Im Grunde betet jeder von uns irgendjemand oder irgendetwas an. Jeder. Wir können nicht entscheiden, ich will Anbeter sein oder ich will nicht. Was wir entscheiden können, ist, wir beten das an oder das oder das. Das, worüber wir uns am meisten Gedanken machen. Das, worauf wir unser Vertrauen setzen. Das, wofür wir unser letztes Hemd hergeben würden. Das beten wir an. Vielleicht ist das bei dir oder bei irgendjemandem eine andere Person. Ein Freund, eine Freundin. Für die gebe ich alles. Also, ich habe die so lieb. Oder vielleicht ist das etwas Materielles. Für mein Auto. Oh. Vielleicht ein Hobby. Fußball. Oh, für das lebe ich. Vielleicht die Macht, die Ehre, das Ansehen, was auch immer. Das ist mein Wichtigstes im Leben. Ich meine, dass wir alle, ausnahmslos alle, seit Geburt in einem Konflikt stehen zwischen: Beten wir Gott an oder etwas anderes? Und die meisten Menschen, ganz klar, die entscheiden sich ja nicht, dass sie Gott anbeten heute. Und irgendetwas anderes ist das Wichtigste im Leben. Aber ich glaube doch, dass ich heute viele Menschen vor mir habe, die sagen, doch, ich habe mal in meinem Leben meine Sünden Jesus gebracht, habe gesagt, Jesus, sei du mein König, nimm dich als Herrn an. Ich glaube, auch wir stehen jeden Tag in diesem Konflikt. Was bete ich an? Ich möchte uns ermutigen heute, dass wir uns entscheiden, wir wollen Jesus anbeten. Seine Entscheidung, die beginnt im Kopf. Mein Wille, ich will anbeten. Und dann kommen meine Gedanken dazu. Und ich denke und ich rede. Manchmal kommt auch das Gefühl noch nach. Das ist super, wenn man sagt, oh, ich bete Jesus. Oh, gutes Gefühl, kann es auch geben. Aber es beginnt im Willen. Und eine ganz besondere Form der Anbetung ist, wenn wir gemeinsam Lieder singen. Dann sagen wir, Jesus, du bist das Wertvollste für mich. Deshalb beschäftige ich mich jetzt mit dir. Deshalb bete ich dich jetzt an. Deshalb singe ich jetzt. Aber manche Lieder sind vielleicht, da würde ich auch am liebsten still sein, klar. Aber ich will zum Ausdruck bringen, Jesus, du bist das Wichtigste für mich. Ich weiß nicht, ob ihr gerne singt. Ich bin jetzt nicht so der. Manche haben mir schon gesagt, Matthias, bei euch wird zu lange gesungen. Ich dachte, ja, das habe ich manchmal auch schon das Gefühl gehabt. Aber wisst ihr, es geht ja nicht darum. Es geht doch darum, dass wir sagen, Jesus, du bist das Wertvollste für mich. Ich möchte uns ermutigen, dass wenn wir das nächste Mal singen, dass wir wie so innerlich zum Ausdruck bringen, du bist das Wertvollste für mich. Wisst ihr, im Lobpreis, Englisch Worship ist ja Anbetung auf Deutsch, da geht es ja gar nicht um mich. So schnell bin ich dabei, den Worship zu beurteilen. Sagen, heute hat mir dieses Lied gefallen, das nicht, das war schön, das war weniger schön. Was passiert, wenn ich so zu denken beginne? Ich mache mich zum König. Ich bete gar nicht mehr Gott an. Im Lobpreis geht es nie, nie, nie um mich. Es geht immer, immer, immer um Gott. Deshalb möchte ich uns ermutigen, wenn wir singen, mit so zum Ausdruck zu bringen, du bist das Wertvollste für mich. Und ich schaue jetzt weg von all dem, was ich sonst anbeten möchte. Noch etwas zum Schluss ist mir aufgefallen, hier Vers 10. Diese Menschen hatten unglaubliche Freude. Und das ist das vielleicht tiefste Geheimnis des christlichen Glaubens. Wer Gott sucht, findet auch das Gold. Das ist wunderbar. Wer Gott sucht, findet Gott und auch seine Segnungen. In der heutigen Predigt haben wir jetzt gesehen, wir verstehen nicht immer alles in der Bibel. Lasst uns auf das konzentriert sein, was wir verstehen. Klar ist hier, es geht darum, dass wir uns aufmachen, um Gott anzubeten. Ihm zu sagen, du bist das Wertvollste für mich. Ich folge dir nach. Ich falle auf meine Knie. Vielleicht ist jemand hier, der merkt jetzt, oh, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich möchte ich mein eigener König sein. Eigentlich will ich gar nicht, dass Jesus auf meinem Lebensthron sitzt. Vielleicht sagst du, Jesus, du darfst hier in diesen Bereichen mein König sein. Aber da bin ich mein eigener König. Ich möchte uns ermutigen, wenn wir so denken, lasst uns gemeinsam jetzt aufmachen und wie so zu Jesus gehen, im Geist auf die Knie fallen und sagen, Jesus, ich bring dir nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich bring dir mein Herz. Bring dir meine Hingabe, ich will dir gehorsam sein. Ich war letzten Sonntag in Bern, durfte dort die Predigt halten, das Abendmahl leiten. Da gibt es also die Zeit der Stille. Und ich sage, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, verstanden bist. Bitte vergib mir meinen Sünden. Zack, kam ein Gedanke. Matthias, da lebst du falsch. Ich musste Gott recht geben. Ich habe gemerkt und dann habe ich gesagt, aber Jesus, jetzt musst du mir auch noch helfen, das auch anders umzusetzen. Vielleicht ist jemand hier, der merkt irgendwie, boah. Lasst uns zu Jesus gehen und sagen, du bist das Wertvollste für mich, ich bete dich an. Mach noch beten. Jesus, als du den Himmel verlassen hast, kamst du nicht als König, sichtbar. Sondern als kleines Kindlein, arm und bloß. Aber du willst unser König sein. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer des Universums. Ich wünsche mir, dass wir hier sind und heute sagen, du bist das Wertvollste für mich. Jesus, wenn heute Menschen da sind, die jetzt merken, eigentlich sitze ich selbst auf meinem Lebensthron, bitte verändere du unser Herz. Schenk, dass wir heute dir klein beigeben können, sagen, Jesus, sei du mein König. Ich bete dich an, ich gebe dir die Ehre. Amen.